willkommen alle miteinander. Ist gut, habe ich gerade umgestellt für die Übersetzung. Diese Übersetzung, das ist wie Laufen mit Gehstöcken oder mit einem Rollstuhl. Bei weitem nicht ideal. Aber wenn es sein muss, hilft es vielleicht über Strecken hinweg. Ja, zu Beginn ein kleines Rätsel. Wer kennt die dargestellte Person auf den Schritten im Alltag? Diese etwas komisch anmutende Frau, wer ist sie und wo ist sie zu sehen? Hat jemand eine Idee? Bern. Ja, genau. Also, erstmals ist diese Frau erwähnt um 1348. Das ist schon eine Weile her. Die gesuchte Frau war vertraut mit den Nöten und Bedürfnissen der Kranken zu ihrer Zeit hier in Bern. Und ihrem Testament, in ihrem Vermächtnis, setzte sie fest, dass ihr Vermögen zugunsten von 13 bettlägerigen Kranken verwendet wird. Und das Besondere, die Bettlägerigen sollten nach ihrer Genesung wieder nach Hause entlassen werden. Also nicht eine Anstalt, ein Spital für Lebzeiten, sondern, wenn sie genesen sind, wieder nach Hause. Sie gilt als Stifterin des Berner Inselspitals. Noch heute ist eines der Häuser nach ihrem Namen benannt, Anna Seiler. Genau. Die Figur steht auf dem Anna-Seiler-Brunnen, der wo steht? In der Nähe des Käfigturms, das früher als Gefängnis diente. Also wer heute Nachmittag nichts vorhat, jetzt habt ihr eine Idee. Wer von uns möchte nicht ein gütiger, guter Mensch sein? Selten ist man glücklicher wie nach einer guten Tat. Und es wird auch von unserer Kultur, von unserer Umwelt geschätzt, wenn man gütig ist. Es werden Denkmäler aufgestellt für gütige Menschen. Wie für diese hochherzige Frau Anna Seiler. Barmherzigkeit, bei der der Mensch, der gütig ist, in der Mitte steht, im Mittelpunkt steht, ist nicht ganz ohne Schatten. Denn die menschliche Güte macht Unterschiede. Da ist einmal der gute Mensch, der etwas gibt. Und dann ist da der schwache Mensch, der nur empfangen kann. Und es gibt Unterschiede. Menschliche Barmherzigkeit steht immer in Gefahr, den Spender groß zu machen und den Empfänger klein. Darum fällt es uns oft leichter, gütig mit anderen zu sein und schwer, Hilfe anzunehmen. Vielleicht prägt uns dieses Denken mehr, wie wir wollen. In der Barmherzigkeit, von der die Bibel redet, ist es anders. Zwei, drei Bibelstellen zum Einstieg. Da ist nicht der Mensch, der gute Mensch in der Mitte, sondern Gott. Da heißt es im Brief des Jakobus, alle gute Gaben und alle vollkommene Gaben kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Und Paulus fragt einmal, was hast du denn, das du nicht empfangen hast? Und was rühmst du dich, wenn du es doch selber bekommen hast? Für dieses Jahr haben wir für unsere Gemeinde ein Losungswort, ein Leitwort gezogen. Selig sind oder zu beglückwünschen sind alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Wir haben schon einmal über das Umfeld dieses Losungswortes nachgedacht, aus der Bergpredigt, haben festgestellt, die Bergpredigt hat zwei Adressaten. Einmal die Nahen, die Jünger, die ganz bewusst Jesus hinterherfolgen. Sie sollen es hören. Und dann das Volk, das jüdische Volk, das zuhört und sich über die Rede von Jesus entsetzten. Aber die Seligpreisungen finden wir nicht nur bei Matthäus, sondern auch beim Evangelisten Lukas. Seine Version ist vermutlich die ältere Version, vermutlich die ursprünglichere. Wir finden bei Lukas etwas, was später dann in Matthäus etwas konkreter wird. Und jetzt lese ich noch einmal aus Lukas Evangelium, Kapitel 6. Und Jesus richtete die Augen auf seine Jünger und sprach: Selig ihr Armen, euch gehört das Reich Gottes. Selig seid ihr, die jetzt Hunger habt, ihr werdet satt werden. Selig seid, die ihr jetzt weint, ihr werdet lachen. Übrigens, ich habe diese Predigt geschrieben, bevor der Krieg in der Ukraine mit Russland eskaliert ist. Und als ich die Predigt wieder nach vorne genommen habe und gelesen habe, hat mir etwas der Atem gestockt ab dem, was ich damals aufgeschrieben habe. Aber ich glaube, es ist genau am richtigen Ort. Und zeitgleich bin ich froh, dass ich es nicht einfach in eine bestimmte Situation hineingeschrieben habe, dass der Verdacht näher kommen könnte, ich würde etwas manipulieren. Und doch glaube ich, dass es gut ist, wenn wir jetzt hinhören. Ein erster Gedanke für heute Morgen: Das Hauptanliegen von Jesus sind jene, die nichts mehr zu lachen und zu hoffen haben. Das Hauptanliegen von Jesus sind Menschen, die nichts zu lachen haben, sondern die am Weinen sind, die nichts mehr hoffen. Es ist schon eigenartig, wenn Jesus hier in seiner Rede beglückwünscht. Jonathan, ich habe vergessen, dass ich stehe. Also, ich nehme das weiterhin, ist gut. Entschuldigung. Es sind Menschen in einer ganz tragischen Lebenssituation. Es sind Lebensumstände, die Menschen nicht wählen. Nicht freiwillig wählen, sondern sie fallen hinein, sie stürzen ins Unglück hinein. Wer von euch stürzt gerne? Vorgeplant. Nein. Wer ist schon gern arm? Wer ist gern hungrig? Und wer ist gern trauernd? Niemand. Aber es gibt Menschen, auf die das zutrifft. Und es sind nicht wenige. Jesus wendet sich an diese und Lukas unterstreicht die Aktualität, indem er das Wort jetzt hinzufügt. Das Ursprünglichere. Selig sind, die jetzt Hunger haben, jetzt weinen. Jetzt. Es ist für uns vielleicht eigenartig, gar eine Provokation, dass Jesus diese Menschen beglückwünscht. Herzliche Gratulation, dass du Hunger hast. Herzliche Gratulation, dass du jetzt weinst. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Sie sollen satt werden, sie sollen wieder fröhlich sein und lachen. Übrigens sagt Jesus nicht, die Armen sollen reich werden und die Ohnmächtigen mächtig. Jesus sagt was anderes. Sie werden das Himmelreich bekommen. Ihnen gehört das Reich meines Vaters. Wer sind die Armen? Matthäus erweitert es mit die geistlich Armen. Mit allen drei Begriffen redet hier Jesus vermutlich von denselben Menschen, also nicht unterschiedlichen Gruppen, die einen haben Hunger, die anderen sind traurig, sondern es sind die Armen. Arm ist der Oberbegriff. Die Armen sind sie auch und deswegen hungern sie. Und wegen ihrem Armutshunger weinen sie, weil vor lauter Hunger viele Menschen krank werden, sterben. Bis heute so. Je ärmer die Menschen sind, umso höher ist die Sterblichkeitsrate. Martin Luther, der die erste Bibel ins Deutsch übersetzt hat, hat in Matthäus vielleicht etwas unglücklich übersetzt. Oder vielleicht hören wir es nicht mehr so, wie es Martin Luther dachte. Die geistlich Armen. In allen anderen Bibelstellen in Matthäus, wo von arm die Rede ist, ist immer von einer existenziellen Armut die Rede. Also vom Lebensunterhalt, das nicht da ist. Lukas redet ebenso nur von den Armen existenziell. Also von Menschen, die materiell arm sind. Es ist also nicht zuerst die Rede von einem Defizit in meiner Beziehung zu Gott. Vor Gott sind nicht einige Menschen besonders reich und besonders arm, die anderen. Wir sind alle Bedürftige. Wir mangeln alle dieser Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Wer, wenn hier von arm im Geist bei Matthäus die Rede ist, könnte man vielleicht sagen, Geist, das ist in der Bibel das Wort Ruach. Ruach steht in der Bibel auch für unseren Atem und für Gottes Heiligen Geist. Arm im Geist könnte man im Kontext gut verstehen, denen der Lebensatem abhanden gekommen ist. Auf Schweizerdeutsch, die kein Schnuff mehr haben. Denen die Kraft des Lebens fehlt, wenig Lebenskraft, wenig Lebensenergie, wenig Lebensfreude, also schwache, hoffnungslose, geknickte, von Armut, von Leid, von Hunger geprägte, zerbrochene Menschen. Selig sind die aus Kriegsgebieten geflohen sind. Ihnen gehört das Himmelreich. Gott wendet euch in Christus besonders zu. Wer sind die Armen, von denen hier die Rede ist? Ist arm, wer kein Schale in Gstaad hat? Je nach Sicht schon, ja. Wer keine Sommerresidenz am Meer hat, wer kein Wohneigentum hat, arm verwenden wir ganz unterschiedlich. Für Milliardäre sind Millionäre arme Schlucker. Die Bibel kennt zwei Begriffe für Arme, das sind es einmal die kleinen Leute. Mir gefällt dieser Begriff, die kleinen Leute. Das waren Menschen, die Tagelöhner waren, mit einem Tag verdient haben, was sie an diesem Tag brauchen für ihr tägliches Brot. Dazu gehörten auch einige Jünger. Der Fischer, der heute verdient, was er heute essen muss. Die kleinen Leute. Und dann gibt's unter den kleinen Leuten noch eine Unterschicht. Die Unterschicht. Die Entwurzelten, Menschen im Elend, in der Schuldenfalle, Arbeitslose, Heimatlose, Geflüchtete, körperlich, geistig Behinderte, die irgendwo an einer Tempelpforte betteln konnten, aber nicht als Tagelöhner arbeiten. Vielleicht auch Suchtkranke, Obdachlose, Sans-Papier, untergetauchte Menschen. Jesus redet von Menschen, die nicht mehr etwas vom Leben erwarten können und oft auch nicht mehr Besserung erwarten, das Gott es schenkt. Die nichts mehr von Gott erwarten. Und Jesus sagt, herzlichen Glückwunsch. Du bist glücklich zu nennen. Ich gratuliere dir. Aber warum beglückt wünscht Jesus gerade diese? Weil er als Messias diese Menschen im Blickfeld hat. Zuerst diese Menschen. Zuerst wegen diesen Menschen wirkt Jesus. Die Menschen, die von den Religiösen gemieden wurden, dort, wo man die Straßenseite gewechselt hat, wenn jemand saß. Ich weiß nicht, wie wir es machen. Straßenseite wechseln. Wenn ich jemanden sehe, der mir ein Telefonabo verkaufen will, wechsle ich manchmal auch die Straße. Was ist das für ein Gott, der sich so weit hinunterbeugt, so interessiert, dass er diese im Blick hat und sagt, ihnen gehört das Himmelreich. Für sie bin ich zuerst vor allem gekommen, für die, die man sonst nicht beachtet, sondern wegschaut, verachtet. Was ist das für ein Gott, der sich so herunterbeugt? Und wenn Jesus gerade arme, hungernde, weinende im Blick hat, ihnen zuerst das Gottesreich bringt, was müsste das für Auswirkungen haben für uns als Kirche? Übrigens rede ich gern von Kirche, weil es der Übersetzer besser kennt wie Gemeinde. Was müsste das für Auswirkungen haben für uns als Kirche? Ist denn das, was wir als Kirche tun, dasselbe, was Jesus tut? Er wendet sich zuerst an die Untersten, um ihnen besonders Gottes Reich, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit zu bringen. Oder wo hat es angefangen, dass wir in der Kirche lieber jene suchen, die begabt sind, die beliebt sind, die materiell uns schnell etwas bringen? Kann es sein, dass manchmal nicht mehr das, was Jesus möchte, im Zentrum steht, sondern das, was unsere Gemeinde scheinbar schnell etwas bringt? Wo hat es begonnen, dass wir uns vor allem nach denen sehnen, die eine Mittelschichteinkommen haben? Ein Haus, ein Garten, zwei Kinder, Meerschweinchen und Hund. Und einen VW Passat. Kann es sein, dass wir längst andere beglückwünschen als Gemeinde wie die, die Jesus beglückwünscht? Und wo es so ist, wo hat es gekippt? Wo hat es gekippt, dass Kirche Menschen suchen, die ihnen etwas bringen, statt jene, die warten, bis wir ihnen Barmherzigkeit üben? Ist vielleicht Umkehr, Korrektur, Buße, Neuausrichtung nötig? Wen beglückwünsche ich zuerst? Sind es die gleichen, die Jesus nennt? Liebe Geschwister, ich bin mit euch einig, ich bete gern für Menschen, die kommen. Ich bete gern auch für Familien mit Kindern. Das wollen wir nicht aufhören. Aber manchmal beschleicht mich etwas die Angst, dass wir vor lauter Beten für Familien mit Kindern nicht merken, wie Menschen hierher kommen und Jesus suchen und dass wir ihnen von Jesus begegnen. Viele von euch ist vielleicht die Geschichte von Vater Martin bekannt. Der wartet immer, bis Jesus kommt. Und es kommen x Leute und Jesus kommt nie. Bis er am Schluss merkt, Jesus war in den Personen drin. Und es beschäftigt mich manchmal, dass ich das Gefühl habe, wir warten so sehr, bis die Richtigen kommen und merken nicht, dass Jesus längst kommt und Menschen kommen. Auch wenn ich eine Stufe höher stehe, baulicher Art, ich rede das nicht von oben herab. Hier könnten wir konkret geistlich wachsen. An dieser Stelle ist die Messlatte hoch. Hier ist noch Luft nach oben. Mit meiner Haltung, mit meinem Verhalten, wenn ich diese Seligpreisung höre. Ein zweiter Gedanke wird morgen: Barmherzigkeit, ein geistliches Bauchgefühl. Ich weiß nicht, wie ihr es habt mit geistlichen Bauchgefühlen. Mit einem geistlichen Bauchgefühl, das in Taten geht. In dieser zweiten Strophe redet Jesus auch zu den ein und selben Menschengruppen, die barmherzig sind, die ein reines Herz haben und um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Es sind wieder die gleichen. Die Barmherzigen ist wieder Überbegriff, die ein reines Herz haben und deswegen um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Das Wort Barmherzigkeit, das in unserem Losungswort ist, beinhaltet unser Herz. Es geht um etwas, das wir fühlen, Mitgefühl haben. Aber auch um etwas, was unsere Entscheidung betrifft. Nicht nur ein Gefühl, sondern etwas, was unsere Entscheidung betrifft. Barmherzigkeit übersetzen wir heute viel mit Empathie oder Mitleid oder Warmherzigkeit, aber es hat seinen Ursprung in etwas, was unseren Bauch betrifft. Es dreht mir den Magen um, wenn ich die Not sehe. Es dreht mir das Herz um. Barmherzigkeit gehört zum Hauptwesenszug von Gott. Wir können sogar sagen, Gottes Heiligkeit ist getragen von seiner Barmherzigkeit. Gottes Allmacht ist getragen von seiner Barmherzigkeit. Gottes Zorn ist getragen von seiner Barmherzigkeit. An drei wesentlichen Stellen im Alten Testament kommen diese Wesenszüge von Gott deutlich zum Ausdruck. Das erste, zweiten Buch Mose 3, Vers 7. Als Gott sein Volk in Ägypten in der Sklaverei sieht, sagt Gott, ich habe das Elend meines Volkes gesehen und ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Das ist Barmherzigkeit. Ich habe ihr Schreien gehört. Ich habe ihr Schreien vernommen. Das ist Gottes Barmherzigkeit in Aktion. Es dreht ihm das Herz um und er beginnt zu handeln und sein Volk herauszuführen. Zweite, die Offenbarung von seinem Namen, Jahwe. Ich bin da für euch. Barmherzigkeit. Ich bin da. Und das Dritte, nach dem goldenen Kalb, nach dem Neuanfang, offenbart Gott nochmals seinen Namen und sagt, ich bin Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Und vielleicht noch eine Beobachtung im Neuen Testament. Viele von uns kennen die Geschichte mit dem gütigen Vater, bei dem sich ein Sohn das Erbe auszahlen lässt und verschwindet und nachdem er im Dreck gelandet ist, zurückkehrt. Im Gleichnis des verlorenen Sohnes wird die Schuld des Sohnes in einem Satz genannt. Aber die Not des Sohnes wird in 6 Sätzen beschrieben. Machen wir es manchmal anders? Wir reden 6 Sätze lang über die Schuld und die Not interessiert uns nicht. Gott ist anders. Barmherzigkeit, vielfach die Not wahrnehmen. Schau hin und nicht weg, war mal ein Slogan. Von einem berührten Herz, von einem umgedrehten Magen sich um Notleidende kümmern. So wirkt Gott, so will Gott durch seine Nachfolger handeln. Ich glaube, der Samariter mit dem Esel und der Gaststätte ist vielen von uns bekannt. Jetzt komme ich wieder zu uns, zu diesem Losungsvers, diesem Leitwort. Ich glaube, dass Barmherzigkeit nicht eine Frage der Gemeindegröße ist. Barmherzigkeit ist nicht nur für große Gemeinden möglich. Barmherzigkeit ist eine Frage der Herzensgröße. Wie groß ist mein Jesus, der in mir lebt? Es beginnt mit Sehen, Hören, Wahrnehmen von denen, die jetzt Hunger haben, jetzt trauern. Als Gemeinde haben wir dieses Leitwort, selig, die barmherzig sind. Sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ich glaube, es ist ein Wort, das gut zu uns als kleine Gemeinde, kleine Kirche passt. Es ist nicht etwas, bei dem wir sagen müssten, das können wir nicht, wir sind wenige. Ja, vielleicht können wir es nicht so gut, wie wir möchten. Vielleicht denken wir an den Satz zurück, als jemand gesagt hat, die Bergpredigt kann kein einzelner Christ für sich ausfüllen. Aber die Gemeinschaft der Nachfolger, sie können die Bergpredigt miteinander ausfüllen. Ich bin nicht immer barmherzig. Aber vielleicht gerade ein anderer. Und so leben wir gemeinsam etwas von dem, was Jesus seinen Nachfolgern sagt. Glücklich sind, freuen dürfen sich die, die Barmherzigkeit, denn sie werden Gott erfahren. Vielleicht noch etwas, suchst du etwas Praktisches in deinem Alltag, was du mitnehmen, umsetzen kannst. Sei barmherzig und geh dorthin. Nimm die Not deiner Mitmenschen wahr, schau hin und nicht weg. Vielleicht ist es der Obdachlose in Bern, dem du morgen ein Sandwich kaufst. Vielleicht ist es der einsame Banker in der Hotellobby, der gar nicht so arm aussieht, aber ein armer Mensch ist, weil er einsam ist. Vielleicht sind es Trauernde und Zerstrittene nach der Pandemie, die arm sind. Trauern. Vielleicht sind es Geflüchtete, derer im Moment viele in unserem Land sind und Liebe und das Evangelium brauchen. Der barmherzige Samariter unterschied sich nicht in seinem Weg. Der barmherzige Samariter ging die Straße, die drei andere auch gingen. Es ist derselbe Weg. Der Unterschied bei ihm war das Hinsehen, Hingehen und Handeln. Er konnte den Verletzten nicht heilen. Oft können wir Verletzte, ich rede jetzt nicht mehr medizinisch, wir können Herzensverletzungen nicht von uns her heilen. Aber hingehen, vielleicht den Verletzten zu Jesus tragen, Jesus zum Verletzten bringen. Er veranlasste das Nötige und tat das, was er konnte. Zuletzt, es ist Gott selber, dessen Hauptwesenszug barmherzig ist. Er hat sich immer für unsere Not gekümmert. Den Beziehungsbruch zum Vater. Und darum ist er gekommen, Jesus. Mit Vergebung, mit einem Ausweg. Barmherzigkeit schließt auch Vergebung mit ein. Barmherzigkeit ist nicht nur das Trostpflaster und die Salbe. Barmherzigkeit schließt Vergebung ein. Wenn ein Glaubensgeschwister, ein Glaubensbruder, eine Glaubensschwester, ein Mensch in Not ist, vielleicht auch wegen Schuld und Sünde, sind wir barmherzig? Leben wir um Gottes Willen Vergebung? Entlassen wir unser Gegenüber aus der Schuld, aus den Ketten, die wir so oft aneinander legen? Ich trag's dir nach. Und wer trägt's? ich, nicht der andere. Barmherzigkeit ist der Erlass der Schuld vor einem gnädigen Richter. Das beinhaltet, das Evangelium zu verkündigen, die Gefangenen Freiheit zu verkündigen. Begnadigung, Freispruch ist bei Jesus da. Da, wo das Todesurteil zu erwarten wäre, kommt Jesus und sagt, ihr seid frei. Barmherzige sind jene, die von Jesus Erbarmen erfahren haben und es nicht für sich behalten, sondern weitergeben. Überlassen wir Barmherzigkeit nicht der hochwürdigen Anna Seiler, die kalt Tag und Nacht in Bern steht. Lasst uns Barmherzigkeit einüben, im praktischen Dienst, wo Not ist. Barmherzigkeit, ein praktischer und ein geistlicher Auftrag, in dem wir Liebe, Vergebung leben, weitergeben, verkündigen. Barmherzigkeit ist ein geistliches Bauchgefühl, das uns zu Handlungen bringt. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind. Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Amen.